meiner Zeit früher, als ich Konfirmand war, wurden so bei einer Vorstellung die 10 Gebote abgefragt und das Glaubensbekenntnis mit und ohne Erklärung und ähnliche Dinge. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir haben ein Gesamtthema, wobei niemand abgefragt wird, sondern jeder hat das, was er sagt, vorbereitet, sei es alleine oder in Absprache untereinander. Das Gesamtthema heißt Bilderbuch der Schuld. Es gibt ja viele Bilderbücher, die Kinder ansehen, manche auch für Erwachsene. Und das ist ein Bilderbuch besonderer Art, Bilderbuch der Schuld. Sie werden einen großen dunklen Fleck sehen, gleich zu Beginn, der sich durch alle Bilder hindurchzieht, mal als Berg, mal als Kugel, mal als Fleck an der Wand. Es ist immer das Gleiche. Zu Beginn wird eine Gruppe versuchen zu erklären, was Schuld bedeutet. Die nächsten Gruppen beschäftigen sich damit, wie man mit Schuld angeben kann, wie das Freude macht, so nach dem Motto, ohne Sünde wäre das Leben ja langweilig. Und dann wird deutlich, dass manchem das doch unangenehm ist und er versucht es so zu vertuschen oder abzuschieben, zu verdrängen. Sei es erst für sich oder dass er es versucht, anderen Menschen abzugeben, ob sie ihm das abnehmen können. Und schließlich ganz am Ende werden 2 Gruppen sich damit beschäftigen, wie die Schuld tatsächlich, wie man sie loswerden kann und ob das eine Lösung ist für unser Leben. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass einige ein bisschen gespannt sind, wie das jetzt wird. Ich bitte euch, dass ihr langsam und laut sprecht, dass wir euch wirklich hören. Gut, dann wird die Gruppe 1 beginnen.
Wo gibt es Schuld? Schuld gibt es nur da, wo es Maßstäbe gibt. Und die 10 Gebote sind ein wichtiges Beispiel dafür. Es heißt, du sollst nicht töten und du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Und wenn man das nicht berücksichtigt, ist es eine Schuld vor Gott und vor seinen Mitmenschen. Ein anderes Beispiel ist, wenn mein Vater mir in irgendein Beet einen Stock steckt und sagt, bis dahin musst du das Beet umgraben und dann kommt eine Freundin und fragt, ja, kannst du nicht mit Eis essen gehen? Und dann muss ich natürlich sagen, dass ich nicht mitkommen kann und dann schlägt die vor, du kannst doch einfach den Stock woanders hinstecken. Und somit können Maßstäbe verschoben werden. Wenn man versucht, seine Schuld zu vertuschen, kann das noch größere Schuld hervorrufen. Und ein Leben ohne Maßstäbe, das funktioniert nicht. Und für manche Menschen ist es Schuld, wenn man einen Baum fällt, aber vor Gott oder vor dem Staat muss das keine Schuld sein. Das heißt, menschliche Maßstäbe sind veränderlich. Schuld besteht aus Straftaten wie Mord, Diebstahl und Einbrüche. Sie kann aber auch auf seelischer Basis bestehen, wie Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit und fehlende Liebe. Es gibt auch ein biblisches Beispiel für Schuld. Ja, zum Beispiel Adam und Eva im Paradies. Sie hätten die Liebe zu Gott beweisen können, indem sie nicht von der Frucht gegessen hätten. Da sie das aber taten, erkannten sie zum ersten Mal das Böse und machten sich schuldig.
Es gibt verschiedene Ursachen für die Schuld, wie zum Beispiel Krankheit, falsche Erziehung oder Not. Wenn man zum Beispiel arm ist und somit leidet, stiehlt man, um überleben zu können und nicht aus Freude am Stehlen. Wir sehen also an diesem Beispiel, dass Not zur Schuld führen kann. Neid, Hass, Wut, Eifersucht, Gier und Abhängigkeit sind schuldhaftes Verhalten, aber sie können zu noch größerer Schuld führen. Wenn man jemanden hasst, ist das Schuld, denn man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst und nicht hassen. Wenn man aber in seinem Hass jemanden Schaden zufügt, so wird das zu noch größerer Schuld.
Schuld ist die Übertretung des Gottesgebotes und in gewisser Erfahrung Straflichkeiten. Wir werden schuldig, wenn wir die uns gegebenen Forderungen nicht erfüllen, seien es materielle, moralische oder ideelle Forderungen.
Wir schulden dem anderen auf jeden Fall das, was wir von ihm uns gegenüber erwarten. Sonst wären wir ungerecht, einseitig und egoistisch. Schuld kann auch aus Straftaten bestehen. Zum Beispiel in der Bundesrepublik gibt es 3 bis 5 Millionen Straftaten jährlich.
Man kann durch viele Dinge berühmt werden. So zum Beispiel durch besondere Verdienste, durch Rekorde oder durch Schuld. Im Guinness-Buch der Rekorde steht, dass ein Mann sich 24 Mal trauen und wieder scheiden ließ. Dies ist sicherlich einer der traurigsten Rekorde unserer Zeit.
Hallo?
Hallo, ich wollte schon immer mal meine neue Bar zeigen.
Na, dann lass mal sehen.
Es war die beste, die ich bekommen konnte. Hier, schau mal, den Aschenbecher habe ich aus der Kneipe an der Ecke. Und das Glas habe ich aus der Brauerei mitgehen lassen. Na, wie findest du das?
Ja, ja, ganz toll, aber... Machst du dir keine Gewissensbisse?
Ach Quatsch, nimm dir doch bloß mal die und Tiere als Beispiel, was die alles mitgehen lassen.
Naja, wenn das so ist, dann könntest du mir ja eigentlich auch mal was besorgen. Bei uns in der Stammkneipe, über der Tür, das Bild, das gefällt mir sehr gut. Und den ausgestopften Vogel in der Ecke könntest du mir ja dann auch gleich mitbringen.
Wird erledigt.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Hier Bild Oberzhausen, Redaktion.
Hier spricht die NSDAP. Wir bekennen uns hiermit zum Anschlag auf Finanzminister Stoltenberg.
Hör mal mit, Hein.
Wir fordern die alleinige Herrschaft unseres Führers oder es wird neue Opfer geben. Ende.
Los, schreib sofort einen Bericht und den bring dann zum Chef und dann ab in die Druckerei. Das gibt eine super Prämie.
Okay, ich lauf mal rüber zum Chef. Der wird Augen machen. Ich sehe die Schlagzeile jetzt schon. Ich bin gleich wieder da.
Hier Bild Oberzhausen, Redaktion.
Hier spricht die RAF. Der Stoltenberg geht auf unsere Rechnung, ihr Penner. Lass den Christian laufen oder die Oper mit all den Kunstaffen fliegt in die Luft.
Wer oder was fliegt in die Luft?
Da gibt's noch jemand, der den Stoltenberg erschossen haben will.
Wer war's denn jetzt? Hier Bild Oberzhausen.
Wir von der Deutschen Befreiungsorganisation haben in der Nacht zum Sonntag den Finanzminister Stoltenberg erschossen.
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Zwei Lügen.
Oder drei.
Die reißen sich ja förmlich um die Schuld.
Das könnte man sagen.
Wenn ein Mensch etwas gestohlen hat, hat er ein schlechtes Gewissen vor sich und vor anderen. Er tut sich so mit Leuten zusammen, die auch etwas gestohlen haben, um so sein schlechtes Gewissen zu übergehen.
Viele, die einer Clique angehören, trinken Alkohol, klauen, rauchen und nehmen Haschisch, um in der Clique anerkannt zu werden.
Wenn man zum ersten Mal klaut, hat man ein schlechtes Gewissen. Doch wenn man öfters klaut, hat man kein schlechtes Gewissen mehr und mit der Zeit hat man Spaß daran. Viele junge Leute geben mit Klauen bei ihren Freunden an. In manchen Klicken gehört das Klauen zum Alltäglichen. Manche hören auf und werden dann als Außenseiter hingestellt.
Sehr viele Jugendliche rauchen, haschen oder trinken Alkohol. Sie tun das nur, um anerkannt zu werden. Andere wiederum brauchen diese Drogen schon.
Viele Jugendliche rauchen, trinken oder schmeißen Fensterscheiben ein und geben damit an. Die anderen finden das vielleicht gut und werden auch noch dazu verleitet.
So entstehen in einer Gruppe neue Verhaltensmuster, die nur innerhalb der Gruppe etwas gelten. Wenn jemand nicht mitmachen will, gilt er als Außenseiter und gehört nicht mehr dazu.
Ja, es sind die Gruppen vor uns, die haben alle davon geredet, dass sie Mitschuld angeben und dass die sie überhaupt nicht belastet. Irgendwann fängt die Schuld dann aber doch mal an einzubelasten, dann versucht man sie irgendwie zu übertünchen. Zum Beispiel durch gute Taten. Wenn zum Beispiel ein Buchhalter, der Geld von der Firma mitgehen lassen hat, dass der dann Teil davon an irgendwelche wohltätigen Organisationen spendet und sich dann denkt, so jetzt habe ich ja damit sogar noch etwas Gutes getan. Oder ein Jugendlicher, der Geld von Eltern aus dem Portemonnaie genommen hat, er hilft dann auf einmal im Haushalt und denkt sich dann so, jetzt habe ich ja für das Geld was getan.
Andere Leute versuchen ihre Schuld durch Entschuldigung zu vertuschen. Sie entschuldigen ihr Verhalten mit dem der Gesellschaft oder eigenen Erlebnissen von früher. Wenn zum Beispiel ein Vater seine Tochter schlägt, weil sie zu spät zum Mittagessen kam, entschuldigt er sein Verhalten damit, weil seine Eltern früher auch so waren. Oder Jugendliche, die zum Beispiel eine Fensterscheibe eingeschossen haben, entschuldigen ihr Verhalten mit dem, dass sie keine Außenseiter in der Gruppe sein wollten. In allen Beispielen, die hier genannt wurden, versuchen die Leute, ihr Gewissen zu beruhigen.
Wenn jemand seine Schuld verdrängen will, so hat er erstens ein schlechtes Gewissen und zweitens wird sein Lebensraum immer enger. Das ist ungefähr das Gleiche wie mit dem Müll. Wenn jemand seinen Müll im Garten deponiert, so wird mit der Zeit sein Lebensraum immer enger.
Wenn einer nicht mehr weiter weiß, so greift er zum Alkohol. Mit dem Alkohol will er seine Probleme runterschlucken und sich ein reines Gewissen trinken. Er will die Mauer des Vergessens bauen und über die Schuld Gras wachsen lassen. Er möchte also praktisch ein klares Bild schaffen. Man kann seine Schuld aber auch beseitigen, indem man gute Taten tut und Gott um Vergebung bittet.
Mein Freund und ich wollen Ihnen anhand des Eisberges einen praktischen Vergleich des Menschen in Strom von Sünde und Vergebung erklären. Der Eisberg ist nur 1/7 über der Wasseroberfläche, währenddessen 6/7 unter Wasser schwimmen. In unserem Vergleich ist das Wasser das Unterbewusstsein oder die Schuld und der Eisberg der Mensch.
Wenn jetzt die Strömung nach Westen geht und der Wind nach Osten, wohin würde der Eisberg treiben? Er würde sich in Richtung Westen bewegen, weil die Masse des Eisberges unter Wasser liegt. Das Unterbewusstsein leitet also jeden Menschen. Nur Gott kann es beeinflussen. Also leitet uns Gott durch das Unterbewusstsein. Sündigt man nun und hat es vergessen, so treibt uns das schlechte Gewissen, welches die Sünde registriert hat, uns immer weiter an zu sündigen. Nur wenn wir an Gott glauben, haben wir einen guten Lenker und Führer auf all unseren Wegen.
Hier unterscheidet sich der Eisberg vom Mensch. Während der Eisberg die Strömung aufgezwungen kriegt, kann der Mensch mit seinem Glauben durch das Gebet mit Gott die Strömung selber bestimmen. Nur dieser Weg ist der richtige, der uns in die Ewigkeit und das Glück führen kann.
Ich bringe ein biblisches Beispiel, wie jemand seine Schuld verdrängen und verderben möchte, bis sie dann doch entlarvt wird. Und es war zu der Zeit, da der Herr David zum König machte, dieser aber zwei Sünden begegnete. Am Abend im Lager sah er eine schöne Frau von Gestalt sich waschen. Er ließ sie zu sich holen und schlief mit ihr. Aber es war die Frau eines Kriegers von ihm und sie ward schwanger. Da erließ er den Befehl, man solle diesen Krieger in die vorderste Front stellen, damit er getötet werde. Und so geschah es. Als die Trauerzeit der schönen Frau herum war, nahm David dieselbe in sein Haus und nahm sie zur Frau. Da der Herr war sehr zornig darüber und sandte Nathan, seinen Propheten, zu David, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. David aber bereute seine Sünden und der Herr vergab ihm. Als die Frau das Kind gebar, ließ der Herr es in 7 Tagen todkrank werden, sodass er starb. David aber tröstete seine Frau und wohnte ihr bei. Dieser Sohn, den sie jetzt gebar, den liebte der Herr und er gab ihn in die Hand des Propheten Nathan.
Und wir haben uns zum Thema Schuld trennt ein paar Gedanken gemacht.
Trennung von Gott und den Menschen ist oft eine Folge von Sünde. Dies wird im Sündenfall deutlich.
Als Adam und Eva von dem verbotenen Baum gegessen hatten, versteckten sie sich vor Gott. Auch heute noch gibt es Menschen, die meinen, sie müssten sich vor Gott verstecken, weil sie gesündigt haben. Aber sie bräuchten Gott nur um Vergebung zu bitten und sie wären von ihrer Sünde frei. Doch die meisten denken nicht daran und verstecken sich ein Leben lang vor Gott.
Adam und Eva aßen von dem verbotenen Baum und als Gott sie danach fragte, versuchte Adam, Eva als die Schuldige hinzustellen und umgekehrt. Und schon hatten sie den ersten Ehestreit. Und auch heute noch ist es so, denn keiner der Ehepartner will zugeben, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat.
Auch wurden Adam und Eva von Gott getrennt. Ich zitiere 1. Mose 3, Vers 23 und 24. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor den Garten Eden die Cherubin mit den flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.
So begann ein trauriges Leben für die Menschheit ohne Gott.
Das Schuldtrend kann man auch in den Bereichen Schule und Kameradschaft feststellen.
Beispiele für trennende Schuld in der Schule wären Verrat untereinander oder an den Lehrer und dadurch Ausschluss aus der Klassengemeinschaft.
Die gleichen Folgen könnte zum Beispiel ein Streich haben, den die Mehrheit der Klasse für unverantwortlich hält.
Auch wenn ein Schüler vom Lehrer bevorzugt wird oder durch bedingungsloses Streben nach guten Noten auffällt, kann sich das negativ auf sein Verhältnis zur übrigen Klasse auswirken.
Auch Arroganz und Unfairness stellen sich häufig zwischen Schulfreunde.
Dieses kann aber auch Freundschaften außerhalb der Schule zersprengen.
Auch störende Einflüsse durch dritte Personen, zum Beispiel Vorurteile oder Verleumdungen, haben schon oft genug Freundschaften zunichte gemacht. Auch wenn ein Mensch zum Suchtabhängigen wird, muss er damit rechnen, von seinen Freunden im Stich gelassen zu werden, die meistens nichts mit Rauschgift und Alkoholismus sowie deren Opfern zu tun haben wollen.
Zu den Süchten im weitesten Sinn zählt auch die Eifersucht, das Misstrauen voreinander, die man in den meisten Fällen als Schuld die Trennung bezeichnen kann.
Zum Glück können alle diese Beispiele der trennenden Schuld abgebaut und durch Gott vergeben werden.
Wer unvergebene Schuld mit sich herumträgt, ist eine Belastung für die Gemeinschaft. Er ist dann zu sehr mit seinem schlechten Gewissen beschäftigt und nicht mehr frei für seine Freunde.
Aber Gott hilft uns, diese Berge der Sünde zwischen uns und unseren Freunden abzutragen.
Auch wir haben Beispiele für trennende Schuld. Wenn Mann oder Frau fremdgehen und der andere dahinter kommt, will er mit seinem Ehepartner nichts mehr zu tun haben. So kann es zur Scheidung kommen.
Wenn ein Kind bevorzugt wird, wird der andere schon böse auf das bevorzugte Kind. Er wird auch auf Vater oder Mutter schlecht zu sprechen. Das Kind will mit der Familie nichts mehr zu tun haben und isoliert sich ab. Die Eltern merken, dass sie einen Fehler gemacht haben, wissen aber nicht, wie sie ihn bereinigen sollen. So kann es zum Streit kommen.
Ein Kind kann dadurch zum Gammler werden, weil es zu nichts mehr Lust hat. Zum Beispiel, es reinigt sich nicht mehr. Deshalb will sich niemand mehr mit ihm abgeben.
Wenn jemand in der Familie andere schlägt und unterdrückt, wird er in der Familie nie beliebt. Er wird auch immer alleine bleiben, denn niemand will mit so jemandem etwas zu tun haben.
Ein Beispiel für trennende Schuld können wir beobachten in unserem Umgang mit Strafgefangenen, die freigelassen wurden. Wenn ein Verbrecher freigelassen wird, wird er vom Volk verachtet, weil er sie gestohlen, betrogen oder getötet hat. So wie so ein Mensch vom Volk getrennt ist, so ist er auch von Gott getrennt. Er ist deshalb von Gott getrennt, weil er gestohlen und damit auch gesündigt hat. Denn die Sünde ist die Ursache, die von Gott trennt.
Die Auswirkung der Schuld. Gedanklich ist einem Schuld vor Augen. Es greift die Nerven an.
Man versucht, bestimmten Leuten aus dem Weg zu gehen.
Mit dem Finger auf jemanden zeigt, und das ist praktisch das Bild einer Pistole. Man will ihn nicht umbringen, aber ihn vielleicht mit Worten töten. Man tut das, weil man seine eigene Schuld nicht zeigen will.
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dieses ernste Wort hat der Jesus in der Bergpredigt gesagt. Matthäus 7, Vers 1. Der Heiland mahnt uns gut, zu unseren Mitmenschen zu sein. Wir sollen nicht richten, sondern verzeihen. Auch wenn sie uns Böses antun. Dann können auch wir hoffen, dass wir nicht gerichtet werden und dass uns Gott unsere Fehler vergibt.
Man vergleicht sich eher mit Schlechteren, weil man den Schlechteren eher ein Vorbild sein kann. Dadurch befriedigt der Einzelne seinen Egoismus.
Als Jesus am Ölberg predigte und das Volk ihm zuhörte, kamen Gelehrte und Pharisäer. Sie brachten ihm eine Frau, die sie beim Ehebruch erwischt hatten. Sie sagten zu Jesus, dass Moses ihnen gepredigt hatte, solche Sünder zu steinigen. Darauf sagte Jesus ihnen, dass diejenigen unter ihnen, die ohne Sünde seien, den ersten Stein werfen sollten. Als sie das hörten, gingen sie fort und Jesus sagte zu der Frau, dass auch sie gehen könne.
Wir berichten über einen Massenmörder namens Hammann. Er führte in den 20er Jahren eine Metzgerei. Dort verkaufte er das Menschenfleisch seiner Opfer. Als er endlich geschnappt wurde, kam er mit zwei anderen Mördern in eine Zelle.
Eines Tages schlugen sie ihn zusammen und beschwerten sich bei der Gefängnisleitung, dass sie mit so einem Schwein nicht die Zelle teilen wollten. Man merkt, dass sogar auf der Ebene des Verbrechens Unterschiede gemacht werden. Mancher meint, er war ein anständiger Verbrecher und distanziert sich von den Schlechteren.
Wir versuchen jetzt also, unsere Schuld irgendwie loszuwerden. Ob die Mittel, die wir dazu verwenden, richtig sind, das sei dahingestellt. Ich rede jetzt über Sündenböcke in der Familie. Oft schlagen Eltern ihre Kinder, ohne dass dazu ein nennenswerter Grund vorhanden ist. Der Vater hat zum Beispiel Pech im Beruf und verdient wenig Geld. Das ärgert dann Mutter und Vater und sie versuchen dann irgendwie, ihre Wut abzulassen. Das ist dann meistens das Kind, das wird dann geschlagen und als Sündenbock benutzt. Erst neulich war in der Zeitung wieder über so einen Fall zu lesen. Da hatte ein Vater sein Kind totgeprügelt, ohne es zu wollen, wie er danach noch sagte. Das kann man natürlich nicht als Ausrede gelten lassen. Pflege kann man natürlich als Erziehungsmittel weiterhin verwenden, aber ich meine, dass man mit Schlägen haushalten sollte.
Mein Beispiel kommt aus der Schule. Ein Lehrer sieht, wie ein Schüler Hausaufgaben für ein anderes Fach macht. Er nimmt ihn dran. Der Schüler weiß nun natürlich keine Antwort auf die Frage des Lehrers, weil er nicht aufgepasst hat. Nun versucht er, die Schuld seinem Nachbarn zu geben, indem er sagt, er hätte ihn die ganze Stunde gestört. Das stimmt natürlich nicht. Hier versucht der Schüler, seinen Nachbarn als Sündenbock zu nehmen.
Der Rest der Gruppe beschäftigt sich nun damit, Schuld an andere Menschen abzugeben, im friedlichen Sinne. Ich habe dazu ein Beispiel. Ein Mann hat Fahrerflucht begangen und sitzt nun in einer Kneipe und will nur mal auf den Schreck mal antrinken. Aber es werden dann doch mehr, weil die Schuldgefühle doch größer sind. Und nachdem er dann so betrunken ist, fängt er an, dem Barkeeper das zu erzählen. Dem Barkeeper, den tut das halt nicht so berühren, weil es ihn nicht direkt betrifft. Und er lässt das Thema dann wieder los. Aber ich wollte da eigentlich nur mit sagen, wie Alkohol einen Menschen verändern kann. Erst wollte der Mann der Schuld entrinnen, indem er Fahrerflucht begeht. Und im anderen Moment, nachdem er Alkohol getrunken hat, will er es dem Nächstbesten erzählen.
Mein Thema ist also der Psychologe und da ist, glaube ich, erstmal die Frage, wer überhaupt zum Psychologen geht. Meiner Meinung nach sind es Leute, die mit ihren vielleicht vorhandenen Schuldgefühlen nicht fertig werden. Der Psychologe wird nun probieren, mit dem sogenannten Patienten zu reden und mit Hilfe seiner Schuldgefühle das Verhalten zu erklären. Bei einer solchen Behandlung kann der Patient zwar sein Verhalten ändern, doch der Psychologe kann ihm nicht die Schuld abnehmen.
Ich habe das Thema Selbstverteidigung. Es stellt sich erstmal die Frage, was ist eigentlich Selbstverteidigung? Selbstverteidigung ist ein Selbstschutz gegen Angriffe. Es gibt zwei verschiedene Arten der Selbstverteidigung, die körperliche und die geistige. Die körperliche Selbstverteidigung ist ein Selbstschutz gegen die körperliche Selbstverteidigung dient zum Schutz des leiblichen Wohls. Die geistige Selbstverteidigung ist auf eine Behauptung, eine Gegenbehauptung zu bringen. Wenn zum Beispiel der Lehrer zum Schüler sagt, du bist zu dumm für diese Schule, und der Schüler darauf antwortet, sie können mir den Stoff nicht gut genug beibringen, so versucht also der Schüler, seine Schuld loszuwerden.
Die Bedeutung des Todes von Jesus. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Jesus Christus ist Gottes einziger Ausweg aus der Sünde des Menschen. Darum ist er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. So. Dazu 1. Petrus 2, Vers 24. Welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Jesus ist der Nagel, an dem wir unsere Lasten und Sünden hängen können. Er tat das für uns, damit wir befreit sind. Dazu Galater 3, Vers 13 und 14. Christus aber hat uns erlöst vor dem Fluche des Gesetzes. Da ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, 5. Mose 21, Vers 23, verflucht ist jedermann, der am Kreuze hänget, auf das der Segen Abrahams oder die Heiden käme in Jesu Christus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Weil Jesus für uns den Kreuzestod gestorben ist, können wir jetzt Vergebung für unsere Sünden und einen echten Neuanfang erfahren.
Mein Freund Michael und ich haben das Thema die Kreuzigung Jesus. Unser Text steht im Psalm 22, Vers 13 bis 19. Das Bemerkenswerte an dem Text ist, dass er schon 1000 Jahre vor dem wirklichen Geschehen geschrieben worden ist. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umbringt. Gewaltige Menschenmassen haben Jesus umgeben, die Römer haben ihn umbringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender, reißender Löwe. Seine Feinde beschimpfen ihn und schreien ihn an. Sie möchten Jesus am Kreuz haben. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Und mein Herz in meinem Leib ist zerschmolzen wie Wachs. Er hängt am Kreuz.
Denn Hunde haben mich umgeben und der böse Rotte haben mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. In der Bibel werden die Römer als Hunde dargestellt. Jesus hängt am Kreuz. Er wird von Römern und anderen Feinden aus dem Volk umgeben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Jesus spürt jeden einzelnen Knochen im Leib. Aber die Feinde aus dem Volk sehen nur zu, wie er sich quält. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Die Soldaten spielen Karten, als Einsatz wurden Jesus Kleider genommen.
Ich habe das Thema die Schuldurkunde bekommen und habe dafür ein paar Punkte aufgeschrieben. Unordnung, Unzufriedenheit, Diebstahl, Unachtsamkeit, Ungehorsam, Lüge und Unglaube. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und hat da unsere Sünden aufgenommen. Wenn wir an Jesus zum Glauben kommen, wird uns dies erst richtig klar und unsere Schuld ist bezahlt. Ich zitiere Epheser 2, Vers 14. Getilgt hat er den Schuldbrief, der wider uns war und durch die Satzung gegen uns stand, und hat ihn aus der Mitte getan und an das Kreuz geheftet.
Wir sprechen über das Thema Verbrecher am Kreuz. Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Johannes 19, Vers 30. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied.
Jesus nahm unsere Schuld auf sich und starb für uns am Kreuz. Er selbst war sündenlos. Sein Blut floss, damit die, die an ihn glaubten, ohne Sünden sind. Er nahm unseren Schuldbrief mit ans Kreuz. Die Menschheit ist mit den Verbrechern zu vergleichen. Einer der beiden, der neben Jesus am Kreuz hing, verspottet und lästert Gott. Das sind die ungläubigen Menschen. Der andere glaubt an Jesus und Jesus sagt zu ihm, du wirst heute mit mir im Paradies sein.
Wir haben das Thema, welche Wirkung hat Vergebung? Ich möchte Ihnen aus dem 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9 vorsagen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Schuld. Wenn wir sagen, wir haben keine Schuld, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Untugend.
Und wir haben uns zusammen Gedanken über die Abgabe unserer Schuld gemacht. Auf dem Bild sehen Sie zwei Menschen. Der erste hat noch sehr viel Schuld, der andere hat keine mehr. Und man sieht, wie der, der keine Schuld mehr hat, jemanden einen Weg zeigt. Und es gibt ein biblisches Beispiel dafür, wo jemand eine Schuld wegbekommen hat. Dieser Mensch war ein ganz großer Mörder. Und er hat einen ganz großen Teil im Neuen Testament geschrieben. Wissen Sie, wer es ist?
Saulus war einer der größten Christenverfolger seiner Zeit, bis er eines Tages auf der Reise nach Damaskus von einem Licht aus dem Himmel umstrahlt wurde und Jesus Christus mit ihm sprach und ihn auf sein bisheriges Fehlverhalten aufmerksam machte. Da erkannte Saulus seine Schuld, war 3 Tage lang blind, in denen er betete und fastete, bis Ananias ihm die Hände auferlegte. Wenn wir vor Jesus unsere Sünden bekennen, dürfen wir gewiss sein, dass wir mit ihm in seinem ewigen Reich sein werden. Silke wird uns nun erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus Christus kam.
Das war vor einigen Jahren, da lud mich eine Freundin in die Jungschar ein. Dort hörte ich von Jesus Christus. Nach einigen Malen wurde mir bewusst, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass ich ohne ihn nicht zu Gott kommen kann. Ich nahm ihn als meinen persönlichen Heiland an und betete mit einfachen Worten. Lieber Herr Jesus, komm in mein Herz, sei du mein Herr und Heiland und hilf mir in den nächsten Jahren. Vergib meine Schuld, die ich getan habe. Ich weiß, dass ich einmal bei ihm bei Gott im Himmel sein werde. Ich wurde dadurch nicht fehlerfrei, weiß aber, dass Gott mir die Sünden vergibt, wenn ich sie ihm bekenne. Er hilft mir auch, mich zu ändern. In diesen Jahren wurde mir bewusst, dass Christsein kein Hobby ist. Es ist doch schwer, Christen dieser Welt zu stehen. Besonders merke ich das in der Schule und zu Hause. Jesus gibt mir den Mut, auch einmal etwas von ihm zu sagen. Denn eins weiß ich, dass ich einmal bei Gott dafür belohnt werde. Denn das Leben hier auf der Erde ist nur ein Durchgang zur Ewigkeit. Und hier entscheidet es sich, ob man die Ewigkeit bei Gott oder in der Verdammnis verbringt.
Wenn man etwas in die Tiefe des Meeres wirft, so kann man es mit keinem Tauchboot oder anderen Mitteln wieder hervorholen. In der Bibelstelle Micha 7, Vers 19 steht, der Herr wird sich unser wieder erbarmen und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Diese Sünden sind dann vergeben und beseitigt.
Mein Beispiel ist es mit dem Tisch. Und zwar ist es nicht schön, wenn man nach dem Essen noch ungefallene Fleischreste, Rotweinflecken, zum Beispiel noch ein angelutschter Bonbon liegen lässt, wenn uns einfach wegwischen, das vergleiche ich damit, nach Jesus, nach der Sünde zu Jesus beten, dann wird dann die Sünde beseitigt und ist dann wie ein abgewischter Tisch, dann nehme ich sauber.
Ich habe das Beispiel mit dem, wenn man Schuld erkennt, der Christ oder der Nicht-Christ. Ich glaube, der Christ bekennt mehr Schuld als der Nicht-Christ. Weil der Christ mehr zu Gott spricht und seine Sünden, seine Schuld da bei ihm los wird. Der Nicht-Christ, der denkt, der übersieht viel mehr die Schuld als der Nicht-Christ.
Ganz zu Beginn war dieser Hinweis, dass Schuld nur dort ist, wo Maßstäbe sind. Deshalb habe ich hier noch einen mitgebracht, den Sie kennen, so ein Metermaß. Wenn Sie jetzt irgendetwas hätten, was nicht ganz sein Maß erreicht, was es haben sollte, wäre es ja leicht zu sagen, gut, knicken wir hier so ein Ding weg, und dann wird es immer lang genug bleiben. Ich denke, dass wahrscheinlich niemand das tun würde, weil er weiß, das ist schlecht, das funktioniert nicht. Aber im Blick auf die Maßstäbe Gottes knicken wir viele Dinge weg. Gott spricht etwas in seinem Wort von Treue. Sagen wir, oh, Treue ist vielleicht ein bisschen langweilig, knicken wir das weg. Dann steht da was von Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich mit der Wahrheit in meinem Geschäft so weit komme. Vielleicht sollte ich dem Kunden oder dem Besteller doch vielleicht ein klein bisschen was anderes erzählen. Nicken wir die Wahrheit ein bisschen weg. Und so verändert sich immer mehr der göttliche Maßstab und man sagt, oh, ich bin lebenstüchtig und werde so weiterkommen. Wenn man in der Industrie zum Beispiel die Maße etwas verändern würde, wäre das enorm. Ich war mal in einer großen Firma und habe dort eine Führung mitgemacht. Es wäre lieb, wenn ihr da oben auch noch einen kleinen Moment zuhören könnt. Vielleicht schafft ihr es. Und da war ein Mechaniker dabei, eine riesige Schiffswelle zu bearbeiten. Die war ein paar Meter lang und sehr dick. Und da wurde uns gesagt, wenn ihr dort nur Bruchteile eines Millimeters zu viel an einer Stelle wegarbeitet, dann kann man diese ganze Welle zum Schrott werfen. Das heißt, dort, wo in der Industrie Maßstäbe verändert würden, würde alles, was gemacht wird, Schrott. Und jetzt möchte ich eine sehr heikle Frage stellen. Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen. Wenn ich in meinem Leben die Maßstäbe Gottes verändere, den Maßstab der Wahrheit, den Maßstab der Liebe, den Maßstab der Selbstlosigkeit, dann meinen viele Menschen, sie würden dadurch besser fahren im Leben. Ich bin aber der Überzeugung, dass es deshalb so viel Schrott in unserer Gesellschaft gibt, wenn Sie das jetzt nicht als verwerfendes Urteil empfinden, weil Menschen die Maßstäbe Gottes nicht beachten. Ich selbst beachte sie auch manchmal nicht, ähnlich wie jeder, der hier ist. Hoffentlich nicht mit einem bösen Vorsatz, sondern manchmal einfach, weil es die Situation so ergab. Aber ich weiß, dass ich dann Vergebung empfange. Das heißt, ich achte diese Maßstäbe schon und merke, wenn ich versagt habe, Gott möchte mir vergeben, um mich auch mit diesen Maßstäben und mit sich selbst wieder in Ordnung zu bringen. Ich denke, dass jemand, der die Maßstäbe missachtet, in seinem Leben erfährt, dass viele Dinge klemmen. Wenn in meinem Zylinder, in meinem Auto, dieser Spielraum in dem Zylinder zwischen Kolben und Kolbenwand zu groß oder zu klein würde, dann würde ich nicht gut fahren, weil der sich ständig festfrisst. Es ist also wichtig, dass Dinge genau sind und ich möchte wünschen, dass Gott uns hilft, sein Wort genau zu nehmen und für mich war das schönste Bild bei diesen vielen Bildern, wobei es da auch lustige Bilder dabei gab, eigentlich das Bild, wo die Schuld an einem Nagel hängt, wo ich das, was mich belastet, abgeben kann. Was nützt es mir, wenn ich sie verdränge und dadurch mein Lebensraum kleiner wird? Ich freue mich, dass ich als Christ täglich meine Schuld mit an diesen Nagel hänge und dadurch frei bin. Das ist kein Freibrief für mich zu sündigen, gar nicht. So ein Freibrief, frei zu werden von Sünde. Wir haben gerade diese Tage so eine Art Gesellschaftsspiel in Europa, wo man Giftmüll sucht. So eine Form neuen Gesellschaftsspiels. Kinder spielen ja auch versteckt, warum sollen das nicht auch Erwachsene in der Industrie tun? Und ich erwähne das nur als Beispiel. Es ist überall ein Problem, wo werde ich den Dreck meines Lebens los? Und wir hatten gesehen, mancher kann ihn mir nicht abnehmen. Der Zechkumpan, wenn ich Alkohol getrunken habe, kann ihn zwar hören, aber abnehmen auch nicht. Der Psychiater kann mir menschlich Dinge zurechtbiegen, aber nimmt die Schuld nicht. Und ich finde es schön, wenn ich weiß, bei Jesus werde ich meine Sünde los, weil Gott sie an den Nagel gehängt hat. Und wenn ich das glaube, die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden hätte, dann werde ich tatsächlich in meinem Leben Frieden haben. Ich freue mich, dass der ein oder andere dieser Jungen und Mädchen Jesus kennengelernt hat und dadurch nicht sein Leben an den Nagel gehängt hat, sondern seine Schuld an den Nagel hängt und durch Jesus Vergebung und auch Führung im Leben erfährt. Manche hat es sicher noch nicht verstanden, manche lehnt es vielleicht sogar ab. Es ist die Frage, ob ich meine Schuld an den Nagel hänge und sie durchbohren lasse oder ob Gott später im Gericht mein Leben durchbohrt. Ein Nagel wird mir sicher wichtig sein. Und ich hoffe dir, dass ich verstehe, ich werde meine Schuld los bei Gott, der sie mir vergibt. Wenn wir uns vorstellen würden, was unser Land, wie es sich verändern würde, wenn alle Menschen, die in diesem Land wohnen würden, Vergebung ihrer Schuld hätten. Oder alle Menschen, die heute Morgen hier sind. Ich glaube, dass es ist wie bei einem Schiff, das ganz tief beladen im Wasser hängt und langsam fährt, und dann entladen würde und seine Fahrt wird schneller, weil es freier wird. So ähnlich sehe ich die Vergebung. Sie macht mich frei, um im Leben vorwärts zu kommen auf dem Weg Gottes. Und das wünsche ich Ihnen und mir.